Ja, lasst uns erwarten, dass Gott durch die Predigt zu uns redet, uns ermutigt, uns stärkt. Und so wollen wir einsteigen. Die letzten zwei Wochen wir dürfen Gastredner unter uns haben. Das war sehr schön. Und heute dürfen wir weiterfahren in unserer Predigtserie im Markus-Evangelium. Der Uli hat schon gesagt, der Predigttitel von heute habe ich gewählt. Der Einzige, der sah, war blind. Wir sind schon länger mit dem Markus-Evangelium und wächst und hat immer in den Predigten wieder so ein paar Eckpunkte eingebaut und euch weitergegeben. Darum starten wir heute mit dem Quiz. Das heisst konkret, ich werde eine Frage einblenden mit möglichen Antworten und du kannst für dich selber entscheiden, welches meine ich, ist richtig. Und dann sehen wir, was du alles mitgenommen hast aus den letzten Hampfen von Predigten und was du da noch weisst. Die erste Frage ist, wer hat das Markus-Evangelium geschrieben? Ist das erstens der Paulus? Ist das zweitens der Petrus? Ist das drittens der Johannes Markus? Oder ist das viertens, wer weiß es nicht so recht? Was denkst du? Wenn ihr euch entschieden habt, kann ich es auflösen. Es war der Johannes Markus. Jetzt denkst du vielleicht, ja, der Petrus könnte es auch sein. Das stimmt, der Petrus hat viel Einfluss gehabt auf das Evangelium. Er war nämlich mit dem Markus unterwegs und der Markus hat viele Sachen, die er im Evangelium geschrieben hat, ganz sicher von Petrus mitbekommen. Der Paulus hat ganz viele Briefe geschrieben, das wissen wir. Und übrigens gibt es auch einen Brief, wo man nicht so genau weiss, wer ihn geschrieben hat, den Hebräerbrief. Also alle Antworten sind auf irgendein Buch in der Bibel richtig, aber Johannes Markus trifft auf das Markus-Evangelium zu. Wer war denn der Empfänger von dem Markus-Evangelium? Sind das erstens Judenchristen? Ist das zweitens die römische Besatzung dort mal in Jerusalem? Ist das drittens Christen von heute, also wir? Oder ist das viertens Heidenchristen in Rom? Was ist richtig? Ich löse es auf. Es sind Heidenchristen in Rom. Das sind die primären Empfänger von dem Brief. Natürlich geht es uns heute auch noch etwas an. Der Brief ist auch für uns, aber primär natürlich nicht dann schon für uns geschrieben worden, sondern für die Heidenchristen in Rom. Das merken wir ganz spezifisch darum, weil im Markus-Evangelium finden wir praktisch kein Zitat aus dem Alten Testament. Und auch kein Stammbaum am Anfang vom Markus-Evangelium. Das ist wie Matthäus ganz anders. Der Matthäus schreibt an Juden und die haben etwas anfangen mit dem Stammbaum, die haben die Tora kennt, die haben das Gesetz kennt. Und darum macht es jetzt Sinn, dass der Matthäus viel Bezug nicht darauf hat. Der Markus hat das seinerseits nicht gemacht. Wir kommen noch zur letzten Frage, bevor wir dann in den Predigtext einsteigen. Wann ist denn das Evangelium geschrieben worden? Ist das erstens 100 Jahre vor Christus? Ist das zweitens zwischen 50 und 70 Jahre nach Christus? Ist das drittens 100 bis 150 Jahre nach Christus? Oder viertens ca. 500 nach Christus? Wann ist das Evangelium geschrieben worden? Was denkt ihr? Ich kann es auch das auflösen. Es ist 50 bis 70 Jahre nach Christus. Und es ist ganz entscheidend, dass wir solche Sachen wissen. Wenn das Evangelium zum Beispiel erst 500 nach Christus geschrieben worden wäre, wären da keine Augenzeugen mehr herum gewesen. Es wäre ein Bericht gewesen über Hören, 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 Hören. Aber so zeigt es etwas, es ist authentisch, es ist wahr, es ist echt. Man hat noch gewusst, was passiert ist. Die Geschichte war noch ganz jung gewesen. Und darum ist das Evangelium also wahr. Und der Echtheitsgehalt so hoch. Wir wissen, das stimmt, was wir da lesen. Leute rundherum haben das gesehen, mit eigenen Augen. Und dann hat der Markus dann schon korrigiert, wenn es gar nicht gestimmt hat. Und so ist es gut, wenn wir so Sachen ein bisschen wissen und auch argumentieren können, wenn Leute mit Fragen auf uns zukommen. Jetzt steigen wir aber ein im Predigtext. Wir sind immer noch im Kapitel 10, ein langes Kapitel. Heute kommen wir aber zum Schluss von dem, nämlich Vers 46 bis 52. Und dort lesen wir, sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.
Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. «Was möchtest du von mir?» fragte Jesus. «Lieber Herr», antwortete der Blinde, «ich möchte sehen können.» Da sagte Jesus zu ihm, «Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet.» Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Wenn wir ein bisschen eintauchen in die Situation dort, im gleichen Kapitel, gerade kurz vorher, redet Jesus das dritte Mal von seinem Tod am Kreuz, wo ihn erwarten wird. Jesus ist also unterwegs auf das Jerusalem und er weiss, dort wartet einerseits ein triumphaler Einzug von ihm auf ihn, aber andererseits auch die Verurteilung, die ganzen Schläge, die er bekommt, das verspottet werden, sein Tod. Und mit dem Bewusstsein läuft er auf das Jerusalem. Wenn ich in so einer Situation wäre, ich glaube, es würde sich alles nur um das drehen. Meine ganzen Gedanken würden sich um das drehen und wäre fokussiert auf das, was kommt. Vielleicht von Angst plagt oder was auch immer. Aber Jesus hat doch tatsächlich in dieser Situation, wo er weiss, was auf mich zukommt, noch Zeit, um einen Bettler, der irgendwo am Strassenrand schreit, sich um den zu kümmern. Obwohl er in einer herausfordernden Situation ist im Leben wahrscheinlich. Der Tod steht ihm vor Augen. Und er nimmt sich Zeit für irgendeinen schreienden Bettler auf der Rosserwand. So ist Jesus. Nach dem Kreuz macht er das. Nach dem Kreuz kümmert er sich um den Johannes und um seine Mutter Maria. Einfach genial. Jesus sorgt sich um seine Leute. Ein Vers vor unserem Predigttext, Vers 45, fasst eigentlich das Leben von Jesus wunderbar zusammen. Dort heisst es nämlich, Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern ist gekommen als Diener und um sein Leben zu geben als Lösegeld für dich und für mich. Das ist Jesus, so ist er. Noch eine kleine Randbemerkung zu dieser Geschichte hier. Die Geschichte wird von Bibelkritikern etwas gebraucht, um einen vermeintlichen Widerspruch aufzuzeigen. Im Matthäus-Evangelium, wo wir die Geschichte nämlich auch lesen, schreibt der Matthäus von zwei Bettlern. Und jetzt sagen die Kritiker, ja, wenn jetzt der Matthäus von zwei schreibt und der Markus nur von einem, das kann ja nicht stimmen. Das widerspricht sich ja. Aber stell dir mal vor, du gehst irgendwann an ein Fest und es berichten verschiedene Reporter über das Fest. Die erleben das ganz anders und schreiben etwas anderes im Fokus und betonen etwas anderes. Und so ist es durchaus sinnvoll und auch logisch, dass Markus, der jetzt der Bartimäus halt so wichtig ist, wo der im Fokus hat, dass er über den schreibt. Und der Matthäus schreibt halt über die zwei. Also überhaupt kein Widerspruch. Aber lassen wir uns ein bisschen einsteigen in die Geschichte. Bartimäus ist ein bisschen näher gekommen. Können wir fangen mit dem Namen an. Bartimäus besteht aus zwei Teilen. Einerseits Bar und der zweite Teil Timäus. Und Bar ist aramäisch und heisst Sohn. Sohn vom Timäus heisst der Name eigentlich. Hier im Text heisst es sogar explizit, oder? Bartimäus, der Sohn des Timäus. An anderer Ort ist es nicht so eindeutig, schaut das nicht im Zusammenhang, aber zum Beispiel im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass Jesus am Simon Petrus sagt, Bar Jona. Und mit dem wissen wir, dass der Vater von Simon Petrus Jona geheißen hat. Der zweite Teil von seinem Namen, Timäus, bedeutet eigentlich geehrt oder geschätzt. Also der Name von Bartimäus heisst Sohn des Geehrten. In dieser Zeit hat die Namensgebung noch mehr Bedeutung gehabt wie heute, glaube ich. Obwohl ich auch wichtig finde, wenn wir heute Kinder nehmen gehen, überlegen wir uns, was heisst das? Aber dazu war es die Entscheidung, wenn man sich überlegt, wie soll denn mein Kind heissen? Was will ich proklamieren mit dem Namen über dem Leben von dem Kind? Und die Eltern von Bartimäus haben ihn Bartimäus auf Sohn des Geehrten. Wir wissen nicht genau aus dem Text, ob der Bartimäus blind geboren ist oder später blind ist, können wir nicht sagen. Auf jeden Fall hat sich die Eltern ganz bestimmt etwas überlegt. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bartimäus sich tatsächlich so gefühlt hat. Sohn des Geehrten. Ich gehe vielmehr davon aus, dass er sich als ausgeschlossen vorgefahren ist, als einer, den man nicht wollte, ungewollt, verachtet, ausgestoßen. Er hat im Dunkeln gelebt, er war Bettler, er war blind. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, er sei der Sohn eines Geehrten. Und blind sein ist ja schon etwas sehr, sehr Tragisches. Schon nur, wenn man farbenblind ist, glaube ich, ist das eine grosse Einschränkung. Oder wenn du im Alter eine Lesebrille bringst, ist es schon mühsam. Aber stell dir vor, du siehst gar nichts. Keine Farbe, kein Schwarz, einfach nichts. Wie schlimm muss das sein? Wie schlimm muss das sein? Und dazu mal hat es noch keine IV gegeben, wo du wenigstens Unterstützung bekommen hast vom Staat und dir das Leben ein bisschen einfach gemacht hat. Der Bartimäus war zusätzlich arm. Die einzige Möglichkeit, die es gegeben ist, dass da Eltern gewesen wären oder eine Familie, die ihn unterstützen können. Aber auch das scheint hier nicht der Fall zu sein. Der Bartimäus musste betteln. Keine Eltern konnten ihn unterstützen. Ich kann mir gut vorstellen, dass für die Eltern das auch sehr schmerzhaft war. Nicht helfen können. Und so ist der Bartimäus am Rand der Gesellschaft gelebt. Ganz eine schwierige Situation. Kein Anteil an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben. Kein Anteil am Gemeindeleben, am Synagogenleben. Sondern einfach ausgestoßen am Rand der Gesellschaft. Einfach schlimm, einfach schrecklich. Hat er müssen betteln. Müssen da sein und nichts können machen selber. Ich kann mir vorstellen, dass der Bartimäus sich manchmal überlegt hat, was lebe ich eigentlich noch? Hätte gut können sein, dass es eine totale Abwärtsspirale gibt. Als blind ist man verachtet gewesen. Es gibt die Geschichte im Johannes 9, wo Jesus von den Jüngern gefragt wird, wo ein Blind geboren da ist. Wer hat denn gesündigt? Sind das die Eltern oder ist der Blind selber? Also das Volk und die Jünger sind davon ausgegangen, mindestens wenn einer blind geboren wird, ist er selber schuld. Ist irgendwo Schuld im Raum. Und das hat auch nicht dazu geführt, dass sie wahnsinnig gut angenommen worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass der Bartimäus auch etwas erlebt hat. So Ablehnung. Die Leute vielleicht sogar gefunden haben, du bist selber schuld. Vielleicht ist es sündig im Leben. Einfach eine schwierige, schwierige Ausgangslage. Ich glaube, das Blindsein war nicht mal seine grösste Not gewesen, sondern das rundherum war für ihn sehr, sehr schwierig gewesen. Und trotzdem hat sein Bartimäus in seinem Leben irgendwo eine Hoffnung gegeben. Und auf die können wir heute noch zu reden. Auf jeden Fall ist der Bartimäus am Strassenrand gesessen und Jesus ist vorbeigekommen und irgendwie hat er das mitbekommen. Er hat gehört, dass etwas los ist. Und er hat gefragt und was ist denn passiert? Wer ist da? Was ist los? Was läuft? Und im Lukas-Evangelium, wo die Geschichte übrigens auch vorkommt, heisst es dort, man sagte ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und wo er das gecheckt hat, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt, heisst es, Jesus, Sohn David, hab Erbarmen mit mir, hat er aus voller Kehle geschrien. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Unterschied zum Morgen. Es gibt in dem Bericht zwei Namen, die vorkommen. Einerseits ist es Sohn Davids und andererseits ist es der Jesus von Nazareth. Der Blind hat den Jesus als Sohn Davids gesehen. Das Volk hat ihn gesehen als Jesus von Nazareth. Zwei total andere Perspektiven, zwei total andere Anreden. Was kann von Nazareth schon gut kommen? Hat der Nathanael gesagt, wo der Philippus zu ihm gekommen ist und gesagt hat, wir haben den gefunden, wo sie der Gesetz heisst, dass er kommen wird, wo die Propheten vorausgesagt haben, Jesus von Nazareth. Und dann sagt der Nathanael das. Anscheinend ist aus dem Nazareth nicht viel Gutes gekommen. Und das Volk hat ihn genau so gesehen, als der Jesus von Nazareth, was kann da schon gut daherkommen? Was für ein krasser Gegensatz, der Blind, der sagt, Sohn Davids. Was sagt er denn mit dem? Mit dem Ruf sagt er eigentlich, ein Retter, Erlöser, Messias, der kommt, um das Verlorene zu suchen, der kommt, um den Gefangenen frei zu machen, der kommt, um den Blinden sehend zu machen. Das hat er rausgerufen. Übrigens das erste Mal, wo das so vorkommt, wo der Titel Sohn Davids laut rausgerufen wird in die Volksmenge, ohne dass Jesus gesagt hat, hey, ist noch zu früh, um das weiterzugeben. Das Geheimnis muss noch bei uns bleiben. Hat er geschaut, Sohn Davids, Sohn Davids. Und ich habe ein Zitat gefunden von William MacDonald, der das eigentlich genau zusammenfasst. Er sagt dort, der Blinde erkannte Jesus als Messias, den Sohn Davids. Es ist die Ironie, dass das Volk Israels für die Anwesenheit des Messias blind war, aber ein blinder Jude wirklich geistliche Einsicht besaß. Seine Augen waren blind, aber sein Herz hat gesehen. Darum der Titel der Predigt. Der Einzige, der gesehen hat, war blind. Die entscheidende Frage heute Morgen ist, wie siehst du den Jesus? Siehst du ihn als Sohn von Nazareth? Oder siehst du ihn als Sohn, als Davids Sohn? Jesus von Nazareth oder Sohn Davids? Und ich glaube, heute noch, wie an dem zumal, hat es eigentlich so zwei Typen gegeben von Menschen. Einerseits eben der Typ Bartimäus. Der Mensch hat gewusst, ich brauche Rettung, ich brauche Hilfe, ich schaffe es allein nicht. Ich bin arm, ich bin hilfsbedürftig. Das ist so die Sicht von Bartimäus. Und der andere Typ, ich nenne jetzt mal ihn Pharisäer-Typ, der totale Gegenpart. Er hat gewusst, ich habe mein Leben im Griff. Ich bin der Gesellschaft angesehen, ich habe ein volles Portemonnaie. Ich habe ein Glaubenskonzept im Kopf. Ich kann mir Fragen stellen, ich kann auch sie beantworten. Welcher Typ bist du? Ich habe es jetzt ein bisschen plakativ dargestellt, das gebe ich zu, oder? Es ist extrem. Ich muss von mir leider sagen, ich kenne den Bartimäus-Typ auch ein bisschen. Sitzt in der Predigt oder an einem Vortrag oder an einer Konferenz und sagst zu dir, der macht das jetzt noch gut da vorne. Eine gute Predigt, ein roter Faden. Super. Gut, das ist es noch positiv. Das könnte ja auch negativ tönen, oder? Unter Umständen. Vielleicht bist du da und denkst, der gut, wäre es gut, wenn der XY daneben drauf, wenn der es hören würde, das ist sein Thema. Oder vielleicht bist du einfach da, um dich zu bestätigen zu lassen, was du sowieso schon weißt und glaubst. Und wenn einer da vorne etwas erzählt, was du nicht so kannst einordnen kannst oder nicht in deiner Linie ist, dann denkst du einfach, es ist falsch. Die Bartimäus-Haltung. Oder bist du eher wieder die Pharisäer-Haltung, meine Entschuldigung. Oder bist du eher wieder Bartimäus, der kommt und sagt, Jesus, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts. Ich habe vorher gehört. Ich bin angewiesen auf Rettung, ich bin angewiesen auf Hilfe. Wie bist du da? Was vertrittst du für einen Standpunkt? Ich ermutige uns heute Morgen, die Pharisäerhaltung auf die Seite zu legen. Wenn du in dieser Haltung da bist, prallt alles an dir ab. Es kann gar nicht in dein Herz eindringen und du kannst gar nicht berührt werden. Lass uns die Bartimäus-Haltung einnehmen. Und sagen, Jesus, ich bin da. Ich komme mit leeren Händen zu dir, strecke sie dir entgegen und lasse sie von dir füllen. Jesus ist da und möchte sie füllen. Ohne dich kann ich nichts tun. Das ist der richtige Ansatz. Und jetzt, wo der Bartimäus checkt, da ist der Sohn Davids, der vorbeikommt, schreit er. Schreien erlaubt, habe ich gesagt zu dem. Aus voller Kehle aus schreit er. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und dann von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der Bartimäus hat in seiner Not zu Gott geschrien. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Kennst du Situationen, Notsituationen, wo du zu Gott schreist und zu Gott geschrien hast? Eine ist schon ganz lange her, sitzt mir immer noch in den Knochen. Weiss ich noch, wie es gestern gewesen wäre. Da war ich noch Teenager gewesen. Mit meiner Familie und über 4'000 anderen am Camp Joshua. Wir haben unsere Zelte aufgestellt, haben das erste 8 Essen zusammen genossen und haben uns riesig Freude auf den gemeinsamen Start in dem riesigen Versammlungszelt. Die Freude war allerdings von sehr kurzer Dauer. Es ist hageln. Einige von euch wissen, was es bedeutet, wenn es hageln. Gerade die zu heutigen wohnen. Und es hat gestürmt wie ein Moor das Versammlungszelt. Hat sie in einer Ecke aus der Verankerung rausgerissen, etwa einen Meter über den Boden. Und alle haben einfach geschrien, Jesus, Jesus. Über 4'000 Leute haben geschrien, Jesus, Jesus. Sie war so bewusst gewesen, nur er kann helfen, nur er kann helfen. Und Gott sei Dank hat er uns bewahrt vor schweren Unfällen. Es ist nichts Schwerwiegendes passiert. Aber als ich zu dem Zelt rauskomme, sehe ich vor mir einen Wohnwagen, der es umgekippt hat. Ausgelegt wie ein Sieb, einfach wie einer mit dem Gewehr aufgeschossen hat, voll Löcher, kaputt von dem Hagel. Jesus, Jesus, erbarm dich, erbarm dich. Wahrscheinlich kennt jeder von uns im Leben so Situationen, Und dann dürfen wir zu dem Jesus schreien. Jesus, komm, erbarm dich, erbarm dich. Aber der Bartimäus, der so geschrien hat, hat Ablehnung erfahren. Es ist nicht gut angekommen, dass er geschrien hat. Einige haben sich geärgert über das Geschrei. Sie haben gesagt, das stört. Heb den Mund, heb das Mund, geh weg. Kommst in den Weg. Da ist Jesus, der auf Nazareth mit einer Volksmenge. Was schreist du da so? Bist ruhig. Ja, man hat dich nicht gebeten, ruhig zu sein, mit dem Befohlen, schwieg. Bist ruhig. Du störst. Wie reagieren wir, wenn einer schreit? Muss ja gar nicht laut sein. Er kann auch sonst ein bisschen stören. An unserem Wegrand. Was machen wir mit Leuten, die vielleicht eine Not haben? Oder die auffallen? Sagen wir auch, schwieg? Oder gehen ihnen bewusst aus dem Weg? Oder sind wir da wie Jesus und haben Zeit für dich? Ich glaube, wir sind aufgefordert heute Morgen, auf so Menschen zuzugehen, die Not haben und ihnen zu begegnen. Der Bartimäus hat sich nicht beeindrucken lassen von dem. Er hat noch lauter geschrien. Das beeindruckt mich stark. Weil der Bartimäus hat wahrscheinlich gewusst, wenn er im Fall jetzt immer noch Bettler wäre nach dieser Zeit, hätte er noch weniger Freunde. Oder die, die ihm jetzt gesagt haben, jetzt schwieg endlich. Und er macht weiter. Die hätten ihn vielleicht noch weniger unterstützt. Aber der Bartimäus war bereit, alles hinter sich zu lassen. Jesus, Sohn Davids, hat Erbarmen. Er hat das Erbarmen gehofft. Er hat gewusst, dass er das braucht. Trotz der Konsequenzen, die es haben könnte. Sind wir auch bereit, zu schreien nach Erbarmen? Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen. Vielleicht sind es ja nicht einmal die anderen, die dich hindern, dass du nicht schreist. Vielleicht bist es du selber. Du bist frustriert. Schreist schon so lange und hast aufgehört, weil Jesus nicht reagiert hat oder nicht so reagiert hat, wie du gerne möchtest. Oder du magst einfach nicht mehr. Hast keine Kraft mehr, lass es sein. Ich möchte dich heute ermutigen. Komm mit deiner Not zu Jesus. Schrei zu ihm. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Am Anfang der Predigt habe ich erwähnt, was für eine Situation Jesus ist. Und trotzdem ist er stehen geblieben wegen einem armen, schreienden Bettler, der eigentlich nur stört. Jesus bleibt stehen. Und wenn du keine Kraft mehr hast zu schreien, dann lass dir helfen. Lass dir helfen. Eine Möglichkeit ist nach dem Gottesdienst. Komm auf Menschen zu, die hier sind und mit dir beten. Die für dich, mit dir, zu dem Gott schreien. Aber schrei zu Gott, schrei zu ihm, lass dir helfen. Im Vers 49 heißt es nämlich, und er ist stehen geblieben. Und ich glaube heute noch, und ich weiss, heute noch bleibt Jesus stehen. Wenn du schreist zu ihm, um sein Erbarmen flehst, bleibt Jesus stehen. Er nimmt sich dir an. Das kann ich dir versprechen. Komm mit deiner Not zu ihm. Jetzt heisst es eben, Jesus bleibt stehen und sagt, er ruft ihn her. In anderer Übersetzung im Lukas-Evangelium heisst es, Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu ihm zu bringen. Warum um aller Welt willen hat nicht Jesus den Bartimäus selber gerufen? Er hat den Menschen gesagt, ruft ihn zu mir, ruft ihn zu Jesus. Und ich glaube, das ist heute noch unsere Aufgabe. Es ist heute noch unsere Aufgabe, Menschen zu Jesus zu rufen. Jesus macht nicht alles allein. Er braucht uns, er nimmt uns mit ins Boot. Er möchte, dass wir Menschen zu Jesus rufen. Was heisst das? Du betest für sie. Du hörst ihnen zu. Du lässt sie ein. Du liebst sie. Du erzählst deine Geschichte. Ich hoffe, am einen oder anderen kommt es bekannt vor. Wenn der Predigtserie kann segnen. Das ist unser Auftrag. Zu rufen, zu Jesus zu rufen. Und er wirkt und er bleibt stehen. Wie gut ist das? Und jetzt wird der Bartimäus gerufen und was macht er? Er macht all in. All in. Jetzt wird klar, dass er nicht nur gerufen hat, sondern bereit ist, Taten zu folgen. Er steht nämlich auf, lässt seinen Mantel hinter sich und geht zu Jesus. Du denkst jetzt ja vielleicht, ja, Mantel, who cares? Aber der Mantel war am Bartimäus sein Bett in der Nacht. Der Mantel war wahrscheinlich sein Teppich, den er ausbreitet hat zum Bettler am Tag. Der Mantel war wahrscheinlich sein ganzes Hab und Gut, das er hinter sich gelassen hat. Einfach um den Jesus zu kommen. Er hat einen Glaubensschritt gemacht. Einen mutigen Glaubensschritt. Wow. Das fordert mich raus. Fordert uns raus. Ich glaube, der Bartimäus hat mit dieser Haltung gesagt, wenn ich jetzt zu Jesus gehe, dann verändert sich etwas. Wenn ich jetzt zu Jesus gehe, ändert sich meine Lebenssituation. Ich muss nicht mehr im Sand sitzen, bin nicht mehr der Bettler. Ich komme eine neue Lebensperspektive über. Ich habe neue Erwartungen. Ich werde dem Jesus begegnen. Ich will die Rettung erfahren. Mit dem ist der Bartimäus gegangen. Er hat einen Glaubensschritt gemacht, alles abgelegt, sozusagen seine Existenz. Lass ihn. Und ist dem Jesus zugerannt. Das kann uns herausfordern. Fordere mich raus. Bin ich bereit, Glaubensschritte zu tun? Bin ich bereit, Sicherheiten loszulassen, hinter mir zu lassen und einen Schritt im Glauben zu machen? Ich rede da nicht von naivem, kopflosem Handeln. Ich rede von Glaubensschritten. Ich kann ja unterschiedliche Möglichkeiten haben. Vielleicht heisst das für dich, einen Glaubensschritt zu machen, offensiver von dem Jesus zu erzählen, deinem Umfeld. Die Sicherheit, dass du angenommen bist, dass die anderen gut von dir gehen, hinter dir zu lassen. Zeig Versicht auf das. Bin bereit, mich für Jesus herzustellen. Vielleicht heisst das, dass du ein Opfer musst geben musst. Etwas spenden an einen Ort her, wo mehr ist als ein bisschen aus deinem Sachgeld. Und dich herausfordert. Du musst glauben, dass es nachher noch längt für dich. Vielleicht heisst es für dich, in ein fremdes Land zu gehen. Sei das länger oder für ein paar Monate. Die Sicherheit hinter dir jetzt lassen, die du hier in der Schweiz hast. Vielleicht heisst es für dich, zu reduzieren im Job, damit du mehr Zeit hast. Im Reich Gottes investieren. Ein Glaubensschritt fordert uns raus. Heisst Sicherheit hinter uns zu lassen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Das sehen wir in der Geschichte von Bartimäus. Ich kenne eine Gemeinde in Deutschland, wo ganz viele, nein, nicht ganz viele, wo viele Ehepaare das gemacht haben. Hat jemand aufgehört zu arbeiten, um sich mehr zu investieren im Reich Gottes. Und jetzt hat die Gemeinde ganz viele Angestellte ohne Lohn. Und könnte viel investieren in sich Gottes. Wow, so gut. Menschen, die Glaubensschritte gewagt haben. Ich ermutige uns dazu, so Schritte zu tun wie der Bartimäus. Im Glauben voranzugehen und zu wissen, da ist ein Jesus, der sich erbarmt. Und jetzt steht der Bartimäus von Jesus. Und Jesus fragt doch tatsächlich, was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Ja, halt mal. Was ist das für eine Frage? Hey, weißt du das nicht? Mal, Jesus weiß es. Jesus gewusst, was er will. Aber er will es hören. Er will hören, was du möchtest. Er will hören, dass du deine Not aussprichst. Und er sagt, ich möchte sehen. Und jetzt, wo die Zusammenhänge kennen, die Geschichte von Bartimäus, und wissen, wie er ihn gesehen hat, glaube ich, dass ihm das Augenlicht gar nicht unbedingt das Wichtigste war. Sondern dem Jesus begegnen, die Errettung zu erleben, die Erlösung zu erleben, dass wiederhergestellt werden, auch innerlich. Für ihn war er wirklich der Sohn Davids, der Messias, der Retter. Das sehen wir auch, wie er sich entschieden hat nachher. Er ist ja nicht zurückgegangen zu den Eltern und zu den Freunden, hat mir alles erzählt zuerst. Sondern er hat auch nicht einen Job gesucht, um Geld zu verdienen und dann ein bisschen chilliges Leben zu führen. Nein, er hat Jesus nachgefolgt. Er ist ihm nachgefolgt. Und Jesus unterstreicht das ja dann auch, wenn er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Er hat nicht gesagt, dein Glaube hat dir das Augenlicht gegeben, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Und im Griechen steht da das Wort Sozo. Und es umfasst die umfängliche, heilige, umfängliche, ganzheitliche Wiederherstellung, ganzheitliche Rettung. Und das hat der Bartimäus erfahren. Das ganzheitliche Wiederhergestellt werden. Weil er geschrien hat, um Erbarmen. Weil er geschrien hat, Jesus, Sohn Davids, weil er erkannt hat, wer der Jesus ist. Und ich möchte das heute Morgen einfach ermutigen, mit unseren Nöten, mit unseren Situationen zu dem Jesus zu kommen. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann komm auch zu ihm und schrei, erbarm dich über mich. Und er erbarmt sich gern. Und ich lade dich ein, wenn wir heute Morgen das Mahl feiern. Genau das Denken. Ich glaube, das ist der grösste Beweis von dem Erbarmen von Jesus. Er hat sich so erbarmt, dass er sein Leben gegeben hat für dich und für mich. Ist der Weg gegangen auf das Jerusalem hin. Er hat alle Schuld, alle Not dreht für dich und für mich. Wow, wie gut ist das? Und so dürfen wir heute Morgen kommen. Und lassen das die Bartimäus-Haltung rein. Sagen, Jesus, ich komme mit leeren Händen. Ich kann nichts bringen. Aber du hast alles geben für mich.